Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie namens des Buchverlages für die Frau herzlich begrüßen. Wir stellen Ihnen heute ein neues Buch vor und ich darf begrüßen Herbert Frauenberger, den Autor des soeben erschienenen Buches Ostdeutsche Gerichte mit Geschichte. Herzlich willkommen, Herr Frauenberger.
Hallo.
Sie sind ja ein weitgereister und umtriebiger Mann. Sie sind Koch, Sie sind Küchenchef, Sie sind auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Welt geschippert. Sie waren in renommierten Gasthäusern für die Küche zuständig. Sie sind Fernsehkoch gewesen und Autor von Kochbüchern, das jüngste also hier, und auch Autor einer sehr erfolgreichen Kochkolumne in der Thüringer Landeszeitung. Nunmehr, Herr Frauenberger, führen Sie eine Live-Kochschule und Sie sind Privatkoch. Da erhebt sich gleich die erste Frage: Was muss man können, um Privatkoch und Leiter einer Kochschule zu sein? Und was tut man dort?
Ja, was muss man können? Man muss natürlich kochen können und man muss das auch mit Leidenschaft betreiben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, das spielt in jedem Beruf irgendwo eine große Rolle. Man kann nur etwas gut machen, wenn man es auch gerne macht. Und ja, ich habe seit 2008 in dem kleinen thüringischen Ort Ebenheim, nahe der Stadt Eisenach, die, glaube ich, jeder kennt, habe ich meine Live-Kochschule und koche dort mit interessierten Menschen, meist abends, aber auch manchmal auch am Tag. Wir kochen meist ein viergängiges Menü und es wird immer so gemacht, ein Gang kochen, ein Gang essen, ein Gang kochen, ein Gang essen, bis dass wir durch sind. Und die zweite Geschichte, die Sie ansprachen, Frau Winkelmann, ist der Privatkoch. Und da fahre ich mit allen Zutaten, die vorher natürlich abgesprochen werden, zu meinen Gästen nach Hause und koche in deren Küche. Da brauche ich meine eigene nicht sauber machen. Aber Spaß beiseite, ich verlasse natürlich mein Revier nur wieder ordentlich und sauber, so wie ich das zu Hause auch machen würde.
Schön, dann lohnt es sich also auf jeden Fall, bei Ihnen mal vorbeizuschauen. Sie sagen in Ihrem Buch auch, dass, das möchte ich hier bemerken, nicht nur ein Kochbuch ist, sondern auch ein Lesebuch mit wunderbaren Geschichten und Anekdoten. Aber in diesem Buch sagen Sie, dass das Kochen eigentlich ein Erlebnis ist. Das ist ein Begriff, der Ihr Schaffen eigentlich begleitet. Wie funktioniert das bei Ihnen, dieses Erlebnis Kochen?
Kochen ist, glaube ich, nicht immer schon ein Erlebnis gewesen. Ich denke nur an die Hausfrauen, die früher manchmal ganz schön unter Druck standen, zu einer bestimmten Zeit das Essen für die Familie auf den Tisch zu bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer Spaß gemacht hat. Da stand die Verpflichtung im Vordergrund. Heute kommen wir langsam dazu, dass die ganze Familie in den Kochprozess mit eingebunden werden kann. Unsere Küchen werden ganz anders gestaltet. Ich habe hier direkt vor mir Küchengestalter, wo ich weiß, dass sie eine super Arbeit leisten. Und man gestaltet heute Küchen wieder so, dass das Kochen zum Erlebnis werden kann. Dass es keine Verpflichtung ist, sondern dass es ein Erlebnis ist. Und das habe ich eigentlich in meinen Berufsjahren, und ich bin jetzt im 47. Berufsjahr, habe ich das mir eigentlich immer so ein bisschen zum Prinzip gemacht, dass Kochen Spaß machen muss und dass man diesen Spaß auch an seine Gäste weitergeben kann. Und das gelingt insbesondere bei meiner Kochschule recht gut. Und aber auch zu Hause, wenn ich als Privatkoch unterwegs bin, ist es eben auch manchmal so, dass die Gäste auch mitkochen wollen. Und das zeigt mir ja das große Interesse. Und natürlich haben die vielen Fernsehkochshows dazu beigetragen, dass Kochen wieder total populär geworden ist und dass man sehr, sehr viel experimentiert. Und so ein Stückchen dieser Begeisterung, die ich fürs Kochen habe, die habe ich versucht mit meinen doch recht vielen, sind glaube ich 44 kleine Geschichten rund um die Gerichte, die ich hier im Kochbuch vorstelle, allesamt aus dem Osten Deutschlands, dass ich diese Begeisterung dort so ein bisschen eingebracht habe.
Da kommen wir dann auch drauf. Ich denke, wir werden noch die eine oder andere Kostprobe von Ihnen hören. Zunächst vielleicht noch einmal eine Frage grundsätzlicher Art. Ihr Thema ist ja Ostdeutsch kochen oder Kochen in Ostdeutschland. Die Regionalküchen der ostdeutschen Bundesländer spielen in ihrer Auffassung eine große Rolle. Und nun gibt es natürlich viele Vorurteile auch der ostdeutschen Küche gegenüber. Wie sehen Sie denn das? Es wäre zu fett, zu schwer. Wir hätten uns zu DDR-Zeiten völlig falsch ernährt. Wie sehen Sie das in Ihrer Überschau über diese ostdeutschen Küchen? Können Sie das Vorurteil nachvollziehen?
Also nur ganz bedingt, sage ich mal. Ich glaube, dass wir durch die Fast-Food-Bewegung uns heute zum großen Teil ungesunder ernähren, als wir das damals zur DDR-Zeit gemacht haben. Natürlich war die Produktpalette, mit der wir arbeiten konnten, die war bei Weitem nicht so groß. Und deswegen sehne ich mir die alte Zeit gar nicht wieder zurück. Aber wir haben nicht uninteressant gekocht. Wir haben sicher im Laufe der Jahre jetzt auch viele, viele neue Erkenntnisse beim Kochen berücksichtigt. Wir kochen nicht mehr mit so viel tierischen Fetten beispielsweise. Ich erinnere mich an meine Lehrzeit, da haben wir in der Woche bestimmt so ein 15 Kilo Block Schweineschwalz in unserer Küche verarbeitet. Sowas gibt es heute bei mir überhaupt nicht mehr. Wenn ich die Palette der tollen Öle mir anschaue, die wir heute zur Verfügung haben, dann begeistert mich das natürlich. Und da sind eben die für uns so wertvollen Omega-3-Fettsäuren drin. Und ich sage aber mal so, das haben wir in dem Maße, als ich lernte, Ende der 60er Jahre, haben wir das noch gar nicht gewusst. Und alles dreht sich, alles bewegt sich. Wir haben natürlich eine Menge dazugelernt. Und diese neuen Erkenntnisse habe ich eben auch bei meinen Rezepten, ohne sie in den Grundstrukturen zu verändern, habe ich solche neuen Erkenntnisse schon berücksichtigt.
Daraus ist also eine Regionalküche entstanden, die durchaus modern ist. Also nach modernen Ernährungsgrundsätzen.
Das kann man sagen.
Ja, ne? Insofern hat dieses Buch auch viele Vorteile. Es ist also ganz modern. Es sind keine bärtigen, älteren Rezepte, sondern Sie haben sie alle überarbeitet, durchprobiert und stehen natürlich auch für moderne Ernährungsgrundsätze. Einige Überlebende aus der DDR-Küche haben es ja bis in die Gegenwart geschafft. Wir kennen alle die Soljanka, wir kennen den Segediner Gulasch zum Beispiel, wir kennen den kalten Hund. Diese Vertrauten finden Sie natürlich auch in Herrn Frauenbergers Buch. Und wir sollten durchaus mal einige dieser Geschichten hören, die Sie dazu gefunden haben, denn ich finde, das macht wirklich sehr viel Spaß. Eines hat mich zum Beispiel sehr verwundert, dass Sie das Ragout-Feng, was wir ja in Sachsen als Rache-Feng kennen und auch der Thüringer spricht es ähnlich aus, dass Sie das als ein deutsches Gericht verorten. Ich glaube, da sind wir alle erstaunt und werden jetzt mal hören, was Herr Frauenberger dazu zu sagen hat.
Ja, also das ist schon kurios, das Ragoufeng, das, oder man kann es natürlich noch französischer aussprechen, das Ragoufeng ist ein feines Ragout und ist ein absoluter Klassiker hier im Osten. Und ich hatte auch das Vergnügen, schon ein paar Mal im Ausland, insbesondere auch in Frankreich, zu arbeiten. Und dort kennt das kein Küchenchef. Das hat mich also total verwundert, dass in Frankreich, wo ich es immer zugeordnet habe, dass dort dieses Gericht zum Beispiel gar nicht vorhanden ist oder gar nicht bekannt ist. Und man hat eben manche Gerichte, hat man in alten Zeiten so ein bisschen vornehm ausgesprochen, um sie auf eine höhere Qualitätsstufe zu heben. Und so ist auch der Name Ragoufeng zusammengekommen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Text hier vorlesen soll. Das ist vielleicht gar nicht so erforderlich oder. Also ich habe das in der Geschichte um das Ragoufeng eben auch beschrieben, wie das zustande gekommen ist, dass dieser französische Begriff in der ostdeutschen Küche so Einzug gehalten hat.
Ja, das sollen ja die Leser dann alle selbst nachlesen in ihrem Buch. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist spannend. Da kommt ja auch noch sogar ein Fabeltier in ihren Rezepten vor, bei den Fleischspeisen. Die Thüringer werden es jetzt wissen.
Zumindest vielleicht die Ostthüringer.
Auch einige Sachsen, denn man streitet sich um die Herkunft dieses Gerichtes, das ist der Mutzbraten. Der Mutzbraten, Herr Frauenberger, ist ja etwas ganz, ganz Geheimnisvolles. Es ist der Braten eines Tieres, das ja eigentlich ein Fabeltier ist. Ich stelle es mir immer so in meinem Kopf vor wie den bayerischen Wolpertinger, so ungefähr. Ein Kaninchen mit Hasengeweih, was Eier legt, aber trotzdem ein Säugetier ist. So ähnlich stelle ich mir den Mutz vor. Vielleicht können Sie uns über den Mutz und seinen Braten auch noch ein bisschen was erzählen.
Genau, also der Mutzbraten ist bei uns in meiner Heimat, in Westthüringen, ist er eigentlich überhaupt nicht bekannt. Aber ich bin als junger Koch, bin ich nach Gera in das damalige Indoor-Hotel und habe auch später noch in Bad Köstritz mal als Küchenchef gearbeitet. Und dort ist in Ostthüringen der Mutzbraten also sehr populär. Und ein Schlüsselerlebnis hatte ich, als ich das Mutzmuseum in Kraftsdorf besucht habe. Also ich kann einfach nur sagen, wer seinen Verstand glaubt, in die richtige Richtung gebracht zu haben, der sollte dieses Museum mal besuchen, der wird eines Besseren belehrt. Also so viel Schwachsinn habe ich noch nie erlebt, aber es geht rund um den Mutz und um den Namen. Wahrscheinlich kommt der Ausdruck Mutz so aus dem Schlesischen, wo man zu dem Schwein Mutz sagt. Und so ist der Mutzbraten zustande gekommen. Es ist wirklich auch eine super schöne, spannende Geschichte. Und man erhält natürlich auch das Rezept, wie der Mutzbraten am besten schmeckt.
Wunderbar. Also probieren Sie es aus. Es gibt auch auf den Volksfesten ja meist diesen Spießbraten in den bestimmten Regionen dann zu kosten. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also wir können Sie dann nur bestärken. Zu meiner großen Freude habe ich in diesem Ostalgiebuch, in diesem modernen Ostalgiebuch, auch jede Menge Kloßrezepte gefunden. Deutet sich hier zumindest in Ostdeutschland oder generell eine Kloßrenaissance an, Herr Frauenberger?
Ach, wissen Sie, Frau Winkelmann, das Thema Klöße ist eine unendliche Geschichte. Es gab ja auch mal eine Zeit, da habe ich so ein bisschen Rundfunk gemacht, einmal im Monat. Und da haben wir immer so Zuhörerfragen haben wir dort beantwortet. Und egal welches Thema wir dort angesetzt haben, ob wir eine Sendung über Wild oder über Fische machen wollten. Am Ende war es immer eine Klo-Sendung. Weil auch die Thüringer sind sich nicht ganz einig, was sind denn nun die Original-Thüringer Klöße. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass die unterschiedlich zubereitet werden. In Nordthüringen werden sie halt anders gemacht als in Südthüringen. Und in Ostthüringen haben wir die Wickelklöße, die kannte ich auch bis dahin überhaupt nicht. Und die sind auch sehr, sehr lecker. Also man muss einfach mal schauen, was einem persönlich am besten schmeckt. Und experimentierfreudig sollte man natürlich auch sein, wenn man kocht. Und insofern habe ich da überhaupt kein Problem damit, wenn immer wieder zu Klos-Rezepten gefragt wird. Ich habe da auch eine interessante Geschichte. Ich hatte einen Kollegen, der mit mir gelernt hat, und der fragte den Küchenchef eines Sonntags, bei uns war immer Sonntag ein Koch zuständig nur für Klöße, weil das ist schon wichtig, dass diese Beilage eben in einer Hand bleibt, und dann ist die Gelinggarantie natürlich auch besonders hoch. Und er fragte den Küchenchef damals, ob er mal das Geheimrezept seiner Großmutter für Thüringer Klöße zubereiten könnte. Und der Küchenchef hat sich auch breitschlagen lassen, und er hat dann das Klosrezept seiner Großmutter gemacht. Und wir haben uns schon alle gewundert, auf dem großen Klostopf war ein Deckel drauf. Und wenn man eins nicht machen sollte, wenn man Klöße kocht, dass man auf den Topf einen Deckel macht. Man muss nämlich die Klöße immer beobachten können. Und als dann um 11 Uhr das Restaurant öffnete und er den Deckel gelüftet hat, dann braucht man eigentlich nur noch einen Schneebesen, um die Klosmasse noch schön glatt zu rühren. Dann war es nämlich eine Kartoffelsuppe. Und das sind solche Geschichten, die vergisst man einfach nicht. Das liegt mit Sicherheit fast oder überhaupt 45 Jahre zurück. Aber da wird heute noch drüber geschmunzelt.
Schön, da habe ich hier jetzt die Hausfrauen alle nicken sehen, als gesagt wurde, Deckel offen lassen, ja, beim Klöße kochen. Ja, Herr Frauenberger, die Rezepte sind ja, das hatte ich eingangs auch schon gesagt, stark regional auch geprägt. Und das spielt natürlich für die Thüringer Küche, die für Sie ja eine große Rolle spielt als gebürtiger Thüringer, auch der Fisch eine wichtige Rolle. Vielleicht sollten wir dazu noch mal ein Wort verlieren. Sie haben ja auch für den DDR-Heringsersatz, nämlich die Makrele, hier eine Lanze gebrochen. Was finden Sie an der Makrele jetzt so bemerkenswert, dass Sie sie auch für den heutigen Gebrauch noch empfehlen?
Also es war ja einfach so, zu DDR-Zeit, wer diese Zeit miterlebt hat, der weiß, da mit Fisch war man nicht gut bestückt oder in den Geschäften musste man schon Glück haben, wenn man überhaupt mal einen Fisch bekam. Hin und wieder gab es Süßwasserfische, die waren schon leichter zu haben, aber Meeresfische war sehr kompliziert. Und eine Ausnahme gab es, und das war die Makrele. Und ich habe manchmal den Fischkoch-Robot, habe ich da bewundert, was der alles so aus der Makrele gezaubert hat. Dann gab es alles das, was man immer wieder vorgesetzt bekommt, das erzeugt irgendwann auch mal Abneigung. Und so war es eben mit der Makrele. Vollkommen nach meinem Dafürhalten, vollkommen unberechtigt, denn die Makrele schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist natürlich immer eine Frage der Zubereitung, aber ich habe hier im Kochbuch ein Rezept der Kräutermakrele, und wenn Sie das probiert haben, dann werden Sie wahrscheinlich Ihre Vorurteile, die Sie möglicherweise noch aus der alten Zeit haben, alle über Bord werfen. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und Makrele ist natürlich auch sehr, sehr gesund, hat relativ viel Fett. Und dieses Fett ist ja ein für uns recht gesundes Fett. Natürlich ist es wie mit allem, wenn man zu viel genießt, dann wird es irgendwann eben auch ungesund. Aber wenn man eine normale Portion zubereitet, dann ist das also für unsere Ernährung sehr, sehr günstig, Makrele zu essen. Wir haben natürlich in Thüringen und in den neuen Bundesländern überhaupt haben wir eine riesen Palette von Süßwasserfischen, die man auch sehr lecker zubereiten kann. Wir werden heute Abend gibt es ja so eine kleine Kochmatinee in dem Küchenstudio Feuerwasser Eis. Und da werden wir eine Eichsfelder Kräuterforelle in der Folie zubereiten. Ist auch ein sehr, sehr leckeres Rezept. Und wir haben auch sogar im Westthüringer Raum haben wir sogar dort, wo noch nicht zu viel Kalilauge eingeleitet wird, haben wir auch noch den Werra-Aal, der auch sehr lecker schmeckt. Ja? Und erstaunlicherweise schwimmt der Aal sogar auch dann in der Kalilauge weiter. Dem hat das noch nicht so viel ausgemacht, aber essen möchte ich ihn dann auch nicht mehr.
Ja, na, die Sachsen haben ja auch eine gute Tradition, was vor allem die Karpfen betrifft. Und da haben sie auch ein sehr, sehr schönes Karpfenrezept in ihrem Buch. Kann ich nur dazu raten. Aber weil wir schon bei ausgefallenen Dingen sind, da will ich nochmal das Stichwort Nutria sagen, Herr Frauenberger. Vielleicht können Sie dem Publikum dazu nochmal ein bisschen was sagen, denn ich könnte mir vorstellen, dass die Jüngeren, die hier im Publikum sind, gar nichts mehr damit anfangen können. Wir Älteren wohl doch. Ne?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nutria ist auch nun nicht das Produkt Nummer eins, was in jedem Supermarkt rumliegt. Aber man kann es heute bestellen. Es gibt Händler im Internet, wo man Nutria in sehr ordentlicher Qualität kaufen kann. Und ich habe dazu auch eine kleine Geschichte aufgeschrieben, wie ich Nutria kennengelernt habe. Dazu kann ich nämlich auch hier vielleicht den Zuhörern etwas berichten, auch eine schöne Anekdote. Ich kochte im Hotel Metropol in Berlin und es gab ja zur DDR-Zeit gab es ja Kontingentierung von Fleisch. Da können heute junge Leute überhaupt nichts damit anfangen. Jeder Küchenchef hatte im Monat nur eine bestimmte Kilozahl, was er von bestimmten Fleisch verarbeiten durfte. Und wenn diese Kilozahl alle war, dann hat er eben nichts mehr für seine Gäste gehabt. Das ist eben typisch für die Mangelwirtschaft. Und das wünsche ich mir auch nicht wieder zurück. Mangel macht natürlich auch erfinderisch. Und ich hatte damals in einer westlichen Gourmet-Zeitung hatte ich gelesen, dass in Mailand ein Gourmet-Restaurant mit exotischem Fleisch eröffnet hat. Also kam mir die Idee, zum Tierpark Berlin zu gehen. Und für die Älteren werden ihn sicher noch kennen, den Professor Dr. Dr. Date, eine hervorragende Persönlichkeit auf dem Gebiet des Tierschutzes und der Tiergärten, international anerkannt. Und bei dem habe ich mich angemeldet. Der hat erstmal gar nicht gewusst, was ich von ihm will. Und er hat mich dann auch belehrt, dass die Tiergärten dafür da sind, Tiere vorzuzeigen und nicht zu schlachten. Aber ich hätte das eigentlich auch vorher schon wissen müssen. Und er hat mich mehr oder weniger freundlich seines Büros verwiesen. Und ich habe mich zu Hause nochmal hingesetzt, habe mir einen Entschuldigungsbrief an ihn geschrieben. Und siehe da, ich bekam nochmal Post. Und es gab dann wirklich eine Zusammenarbeit, weil es gibt auch hin und wieder Tiere, die einfach nicht in die Zucht hineinpassen. Und so ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen. Und wir bekamen dann eben unter anderem auch mal Nutria geliefert. Und deswegen habe ich das Rezept auch mit hineingebracht. Aber auch Wisent oder Bison hatten wir, verschiedene Antilopen. Und auch dazu habe ich diese kleine Geschichte geschrieben. Ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Ja, wunderbar. Die Zeit vergeht wie im Flug. Herr Frauenberger, wir lassen Sie hier nicht weg, bevor Sie uns nicht noch Ihre Begegnungen mit prominenten Persönlichkeiten erzählt haben. Da haben Sie schöne Geschichten in diesem Buch. Sie sind einer der ganz wenigen Normalsterblichen, der dem japanischen Kaiser, dem Tenno, die Hand geben durfte. Diese Geschichte möchten wir gern von Ihnen noch hören. Vielleicht auch etwas über das dänische Königshaus. Da so viel Zeit haben wir noch. Sie sind ja weit in der Welt herumgekommen, haben für bedeutende Persönlichkeiten kochen dürfen. Und das erzählen Sie uns bitte mal ein, zwei kleine Geschichten davon noch.
Ja, gerne. Zu der Begegnung mit dem Tenno und auch mit der dänischen Königin musste ich nicht weit in der Weltgeschichte herumreisen. Wir haben nämlich auch in Thüringen haben wir eine fantastische Stadt, die mich immer schon begeistert hat. Und ich durfte auch 10 Jahre in dieser Stadt leben. Und es ist die Stadt Weimar. Und in der Zeit, als ich dort wohnte, habe ich das berühmte Gasthaus zum Weißen Schwan bewirtschaftet. Und im Weißen Schwan kam im Jahr 1993 das japanische Kaiserpaar zu Besuch. Und das war natürlich der absolute Knaller in meiner beruflichen Laufbahn, eine totale Herausforderung. Es sollte gehobene Regionalküche geben. Und dazu musste man sich schon anstrengen, da das Passende zu finden, was japanischen Gästen eines solchen Kalibers natürlich dann auch schmecken sollte. Und wir haben dann natürlich so ein bisschen bei Goethe recherchiert, was wurde in der Goethe-Zeit alles so zubereitet. Und der Weiße Schwan war ja oder ist ja auch heute noch in direkter Nachbarschaft zu Johann Wolfgang von Goethes Wohnhaus. Und so ist ein schönes Menü zustande gekommen. Und die Suppe aus diesem Menü, die habe ich zum Beispiel auch hier in das Buch mit hineingenommen. Und warum oder wie hat es sich zugetragen, weil Sie sagten, Frau Winkelmann hat mir die Hand gegeben. Wir wurden natürlich instruiert, dass wir den Tenno keine Hand geben durften, weil das absolut in Japan unüblich ist. Ich hatte aber als Chef des Hauses, habe ich mich am Ausgang positioniert und wollte zumindest ihn verabschieden. Und da kam er auf mich zu und hat mir die Hand gegeben. Und das kann man natürlich, darf man natürlich nicht verweigern. Und so ist eben dieses schöne Bild zustande gekommen. Da waren natürlich viele Fotografen, die dieses Ereignis gebannt haben. Und so ist das Bild mit dem Tenno zustande gekommen. Die kurze Zeit danach, also rund ein Jahr danach, kam dann auch noch das dänische Königspaar. Auch das war eine sehr schöne Sache. Da haben wir, weil es in die Osterzeit hineinfiel, da haben wir einen Lammbraten im Heu gegart. Und dieses Gericht ist auch im Kochbuch enthalten. Und ich darf so viel nur sagen, wir werden das auch heute Abend im Küchenstudio Feuerwasser Eis hier in Leipzig am Markt werden wir das auch zubereiten. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Man muss natürlich wissen, dass man hochwertiges Heu hat mit vielen Wiesenkräutern drin. Und das schmeckt also wirklich fantastisch und passt natürlich perfekt in die Osterzeit. Aber nicht nur zu Ostern schmeckt es.
Wunderbar, das ist ein guter Tipp. Ich möchte es auch noch mal sagen, also ab 18 Uhr heute im Küchenstudio Feuerwasser Eis am Markt 9. Es sind noch wenige Plätze frei. Wer Interesse hat, kann sich also gern dort noch einfinden. Ansonsten, Herr Frauenberger ist gern bereit, sein Buch dann auch zu signieren, wenn Sie das von ihm dann wünschen. Dann bedanken wir uns erst einmal ganz herzlich, Herr Frauenberger. Das war ein interessanter Einblick in die ostdeutsche Küche, in die Moderne und auch in ganz viele wunderbare Geschichten, die Sie da drin versammelt haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Noch eine schöne Messe.
Vielen Dank.
Quack, quack.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.